Ja, willkommen zurück in unserem MVA-Kurs Einführung in Microsoft Azure Machine Learning. Wie gesagt, schon vorher, es gibt drei Module. In dem ersten haben wir ja schon abgedeckt, was Machine Learning ist und wie ein Machine Learning-Prozess aussieht. Jetzt hier in dem zweiten Modell, in dem zweiten Modul werden wir wirklich ans Handgemachte gehen und zwar ein Experiment in Azure Machine Learning bauen. Wie dieses Modul aufgebaut ist, ist folgendermaßen. Also erstmal geben wir einen Überblick zu Azure Machine Learning, wie das denn oder was Azure Machine Learning allgemein denn eigentlich alles hergibt. Dann als nächstes, warum überhaupt Azure Machine Learning und dann endlich mal ein bisschen mehr Demo-Experiment in Azure Machine Learning.
Quasi ans Eingemachte gehen und richtig loslegen.
Genau.
Sehr gut.
Hier haben wir dann auch einige schöne Animationen. Natürlich, also wenn man sich wieder zurücksetzt in diesen Machine Learning-Prozess, fangen wir erstmal an mit Daten, müssen die Daten säubern, transformieren, dann ein Modell bauen und dann ganz zum Schluss werden wir da dieses Modell hernehmen, um Vorhersagen zu treffen. Sehen wir hier ganz groß eben drei Bereiche. Wir fangen natürlich erstmal an mit den Daten. Wo sollen die Daten liegen? Naja, dadurch, dass es Azure Machine Learning ist, ist es natürlich alles in der Cloud. Zum einen sehen wir hier ganz oben Cloud-Daten, also wenn du da dein HD Insight-Cluster, also da so ein Hadoop-Cluster auf Azure gebaut hast und da dann schon bestimmte Hive-Tabellen aufgebaut hast, kann man automatisch so einen Stream aufbauen zwischen den Hive-Tabellen von einem HD Insight-Cluster direkt in Azure Machine Learning. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeiten, also wenn du einen SQL-Server in einer VM hast, Azure SQL Database oder eben deine Daten in einem Blob-Storage abgespeichert hast, ist da eine sehr gute Anbindung zu Azure Machine Learning. Mhm. Aber du hast ja nicht immer alle Daten direkt in der Cloud gespeichert. Wenn du die lokal vorhanden hast und da dann auch bestimmte Formate, sei es CSV, TSV und so weiter und so fort, ist hier tatsächlich verlangt, dass du die erstmal hochlädst. Mhm. Das zeigen wir dann auch gleich noch. Mhm. Und das ist hier gemeint mit dem Speicherkonto da in dem blauen Bereich. Allgemein dieser blaue Bereich ist eben das, was eigentlich so das Coolste daran ist, Modell bauen. Dieses Modell oder ein Experiment wird erstellt in diesem Azure Machine Learning Studio. Hier kurz gefasst ML Studio, wo hier auch zu sehen ist Workspace, also was wir schon in dem letzten Modul kurz angesprochen haben. Daraufhin, also sobald wir unsere Modelle gebaut haben, können wir dann diese Modelle als Webservice gleich innerhalb von wenigen Minuten publizieren. Und da gibt es dann auch zwei weitere Optionen. Nach dem Publizieren können wir das auf der einen Seite in einem Azure Data Marketplace auch publizieren und damit dann auch ein bisschen Kohle verdienen. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt nicht unbedingt nötig ist, können wir das, also was für dich jetzt extrem interessant sein würde, eben in deine Applikationen, Apps und so eben einbinden.
Genau, ich glaube, das ist der spannende Punkt, ist dann, wie kann ich dann Clients drauf verbinden, unterschiedliche Clients natürlich und vor allen Dingen, wie können ich das zum Beispiel in der Fachabteilung dann zur Verfügung stehen, weil letzten Endes bin ich ja als IT von der IT-Brille aus oder als Datenoptimierer von Datenanalyse aus immer Dienstleister für andere Abteilungen. Und da ist natürlich super, wenn ich denen auch die Informationen irgendwie zur Verfügung stellen kann. Also das werden wir uns auch nochmal anschauen.
Genau. Also das nochmal angesprochen oder draufgesetzt an diesen Machine Learning Prozess, den wir in dem ersten Modul erwähnt haben. Daten transformieren, Modell bauen und dann die Vorhersagen. Sehen wir natürlich hier diese grünen Kasten, erstmal die Daten und dann das blaue, also das Säubern wie auch das Modell bauen können wir selber in dem Azure Machine Learning Studio dann bauen oder vollziehen und dann ganz zum Schluss diese Vorhersagen, was dann eben mit den Web Services was zu tun hat. Paar Punkte von denen hast du bereits schon angesprochen, und zwar dieses Publizieren und Konsumieren. Und zwar, es ist meistens der Fall, dass dann eben in Firmen der Data Scientist sozusagen oder eben die Leute, die solche Modelle erstellen, ziemlich lange eben an den Daten sich da durchwurschtelt, dann ein Modell findet, was wirklich sehr gut ist und dann eigentlich, also meistens in R oder in Python vielleicht auch, aber eher in R, dann dieses Modell an irgendwelche Softwareentwickler weitergibt und der Entwickler dann weitere Monate braucht, um diesen Code dann wieder in C-Sharp, in Java oder wie auch immer, also in seine Sprache wieder übersetzen. Und da geht natürlich ziemlich viel Zeit verloren. Und deswegen ist dieser dritte Punkt mit diesem Publizieren und Konsumieren also extrem hilfreich oder extrem gut an Azure Machine Learning, dass es einfach diesen ganzen Prozess beschleunigt. Die ersten zwei Punkte mit der Kollaboration. Wir haben ja in dem ersten Modul schon gesehen, ich habe ziemlich einfach Patrick da in meinen Workspace eingeladen. Wenn ich zum Beispiel ein Modell gebaut habe und da jetzt unbedingt Patricks Input da noch haben möchte, irgendwie so, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, kann Patrick dann auch drauf zugreifen und ja, sich das angucken, das auch abändern, was halt ja, schon ganz cool ist. Und da muss man nicht unbedingt direkt nebeneinander sitzen, sondern das ist alles ja, remote. Dann ist da natürlich ein Katalog an ziemlich guten Algorithmen von Machine Learning. Also Machine Learning ist ja ein Riesenbereich, da gibt es hunderte von Algorithmen. Natürlich gibt es da immer ganz spezielle, aber die Algorithmen, die jetzt hier in dem Azure Machine Learning Tool vorhanden sind, sind naja, Algorithmen, die über mehrere Jahrzehnte oder über 20 Jahre Forschung in Microsoft Research erarbeitet wurden. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt top secret ist. Das sind jetzt Algorithmen, die natürlich die ganze Machine Learning oder Data Science Community kennt. Nur muss man das halt nicht selber programmieren. Bevor ich bei Microsoft angefangen habe, habe ich ja öfter so gerade im medizinischen Bildbereich in meinem MATLAB programmiert und wenn das nicht schnell genug war, dann in C++. Und da kann man schon einiges an Zeit verlieren, wenn man da jetzt immer Pseudocode erstmal da schreiben muss. Und wir werden das auch später bei Azure Machine Learning sehen. Bei all den Algorithmen gibt es natürlich alle möglichen Parameter, die eingestellt werden müssen. Welcher Parameter ist denn jetzt wirklich sehr gut geeignet? Welcher Algorithmus passt denn wirklich zu diesem Szenario? Und da gibt es unglaublich viele Optionen. Und bei MATLAB habe ich dann immer hier For Loop gemacht und dann 2 Tage gewartet, bis ich dann irgendein Ergebnis bekommen habe und gemerkt habe, okay, also 8 Bäume reichen nicht, ich bräuchte jetzt eigentlich 12 Bäume. Dann wieder den ganzen Prozess. Das dauert super lange. Und da eben dieser letzte Punkt, Azure Machine Learning ist sehr gut dazu geeignet, eben sehr schnell oder dieser ganze Prozess, das richtige Modell zu finden, zu beschleunigen. Aber das sehen wir sowieso jetzt in der Demo.
Warte mal ganz kurz. Für mich bedeutet das jetzt, wenn ich einfach so nach dem Anwendungsszenario schaue, ich möchte mal gerne Machine Learning ausprobieren, ist das eigentlich der ideale Weg, um das zu tun. Weil ich stelle jetzt nicht erstmal einen Data Scientist an, der mir die entsprechenden Algorithmen zur Verfügung stellt, sondern vielleicht einen, der sich da ein bisschen damit auskennt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und der kann dann eben auf die Infrastruktur in der Cloud zurückgreifen, sodass ich lokal bei mir nicht erst ein großes Datacenter anschaffen muss und das entsprechende Know-how aufbauen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es ja unterschiedliche Strategien, wir werden wahrscheinlich auch noch gleich darauf eingehen, wie wir mit den Daten umgehen, wie kriegen wir die Daten in der Cloud, was für Wege gibt es in die Cloud. Du hast gesagt, der wesentliche Vorteil, es gibt bereits gute Algorithmen, ich muss sie nicht selber nochmal neu schreiben, was natürlich super ist, weil das sofort natürlich irgendwie klar ersichtlich ist, Return on Investment, ja, ich habe nicht irgendwie 2 Jahre, wo ich einen Entwickler hinsetzen muss, der dann Algorithmen klopft, sondern ich kann schon Auswertungen machen und dann noch verfeinern. Das ist also schon mal ein wesentlicher Punkt. Kollaboration haben wir auch besprochen, ist also auch ein wesentlicher Mehrwert für die einzelnen Leute. Wenn ich jetzt schon in der Richtung unterwegs bin, hast du da noch so ein Highlight, warum ich jetzt Azure ML verwenden sollte?
Gute Frage. Also viele Data Scientists sind ja eigentlich ziemlich vertraut mit R. Mhm. Dafür gibt es natürlich auch die Anbindung von R zu Azure Machine Learning. Dafür gibt es extra ein Modul, da steht Execute R Scripts. Es werden um die, ich glaube, 600 Packages von R supported. Und das ist natürlich immer noch weiter in Entwicklung. Das wird immer noch weiterentwickelt. Und ich glaube, vor ein paar Wochen wurde ja auch, also gehört jetzt Revolution Analytics auch noch zu Microsoft. Revolution Analytics ist sozusagen, oder einer der großen Players, wenn es darum geht, irgendwie R zu kommerzialisieren. Mhm. Und das ist natürlich extrem attraktiv, weil dadurch wird die Anbindung von R an Azure Machine Learning weiter verbessert.
Mhm. Sehr gut.
Das zum einen. Und dann auf der anderen Seite, ich meine, R ist ziemlich beliebt. Auf der anderen Seite wird auch Python sehr stark genutzt in der Data Science Community. Und das ist auch noch in Arbeit, dass Python da rein integriert wird. Also irgendwann wird dann auch so ein Execute Python Script da vorhanden sein. Und dann kann man einfach den, also das Modell oder den Code, den man schon bisher geschrieben hat, einfach Copy-Paste da reinbringen, Azure Machine Learning. Und dann, was dann auch ganz cool ist, als Webservice dann auch wieder in wenigen Minuten publizieren, sodass das nicht extra irgendwie übersetzt werden muss in C++ oder in C-Sharp oder wie auch immer. Genau, und dann kann man das immer als Webservice aufrufen.
Noch ein Punkt ist, glaube ich, auch vielleicht noch ein Vorteil, dass es jede Menge Leute gibt, die Datasets, fertige Datasets, die interessante Informationen haben, zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann dann, wenn zum Beispiel jemand in dem Marketplace ein Dataset eingestellt hat, das auch wiederverwenden.
Genau. Darüber hinaus, also es sind ja nicht nur Datasets, die da in dem Azure Marketplace vorhanden sind, sondern auch, sei es irgendwie so Handwritten Recognition, also Handschrifterkennung, gibt es als Modell auch zu kaufen in dem Azure Marketplace. Das kann man dann auch immer wieder hernehmen. Also ja, viele Integrationsmöglichkeiten.
Okay, super.
Sollen wir mal in die Demo reingehen?
Auf jeden Fall. Jetzt wollen wir das Ding auch mal sehen. Jetzt haben wir so viel darüber gehört.
Genau.
Lass uns mal loslegen.
Sorry, also bevor wir wirklich ein Experiment erstellen, möchte ich noch mal kurz zeigen, wie es denn aussieht, wenn wir tatsächlich eine Azure Subscription schon haben,
okay.
Wie wir einen Workspace erstellen und dann eben in Azure Machine Learning ein Experiment erstellen können.
Fair enough.
So, wir sind jetzt erstmal in dem Internetbrowser und öffnen das Azure Management Portal. Die Seite ist dann folgendermaßen manage.windowsazure.com. Bin dann auch in Kürze dann direkt in dem Management-Portal und sehe natürlich hier auf der linken Seite alle möglichen Komponenten, die zu Azure gehören.
Wenn ich jetzt noch keinen Azure-Zugang habe, was muss ich tun? Also kann ich mich jetzt hier einfach einzahlen mit meinem Microsoft-Account und bekomme das genauso oder was muss ich da tun, damit ich da Zugang bekomme?
Gute Frage. Haben wir ja in dem ersten Modul auch gesehen, dass wenn du jetzt keine Azure Subscription hast, kannst du das auch einfach über diese andere Seite machen, die studio.azureml.net heißt. Und dann also müsstest du ein Microsoft-Konto haben, in anderen Worten, also eine Outlook-Adresse, Hotmail-Adresse, Live-Adresse, wie auch immer.
Okay.
Und das reicht vollkommen. Das wäre aber dann erstmal nur eine Trial-Version. Wenn du das wirklich produktiv hernehmen möchtest, muss da schon eine Azure Subscription vorhanden sein.
Okay, das heißt für mich, wenn ich eine MSDN Subscription habe, kann ich mich anmelden, weil da habe ich eh schon Benefits, die ich freischalten kann von meiner MSDN Seite. Oder ich kann erstmal eine Azure Trial abschließen über 30 Tage, das würde auch gehen.
Genau.
Okay, gut.
Aber bevor du jetzt eine Azure Trial da jetzt nehmen würdest, kannst du das ja auch erstmal so einfach ausprobieren.
Gut.
Genau. Wir sind jetzt hier in dem Verwaltungsportal meiner Azure Subscription, sehen hier natürlich viele, viele Sachen hier. Was uns jetzt spezifisch nur interessiert, ist Machine Learning. Und wir sehen dann auch, dass ich bereits schon zwei Machine Learning Workspaces erstellt habe. Aber ich erstelle erstmal einen neuen Workspace. Ne? Einfach auf neu, Datendienste, Machine Learning. Dann hier Schnellerfassung und können dann hier etwas nehmen, also MVA, ML. Ja, perfekt, das ist noch nicht vergeben. Ich bin dann erstmal hier der Besitzer. Momentan ist das nur in South Central US, weil das ja noch in Preview ist. Wird natürlich auch demnächst ausgerollt auf alle Datenzentren und müssen dann schon im Voraus natürlich ein Speicherkonto hernehmen. Okay. Wie gesagt, wenn du keine Azure Subscription hast, brauchst du kein extra Speicherkonto. Hier sollte das aber schon sein, weil wenn du ja selber noch Daten hochlädst, die bei dir erstmal lokal vorhanden sind, werden die dann erstmal auch in deinem Blob Storage zu finden sein. Genau, und das war's dann. Also ich kann dann hier jetzt meinen Workspace oder Arbeitsbereich erstellen und ja, ist ja natürlich ziemlich schnell erstellt worden. Ich klicke mal hier drauf, MVA, ML und was wir dann natürlich machen möchten, ist hier also in diesen blauen Bereich reingehen, das heißt in das Machine Learning Studio reingehen, also in Studio öffnen. Und wir sehen dann auch, ich muss mich hier noch erstmal anmelden. und sind dann jetzt hier auch in diesem Studio angekommen. Mhm. Natürlich, weil es jetzt unser erst, also weil dieser Arbeitsbereich erst gerade erstellt wurde, gibt es immer noch so ein Willkommensvideo. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Schließen das jetzt auch erstmal. Wir gehen nochmal hier auf Home zurück und sehen natürlich, also hier, wir sind in der Seite, die ich vorher auch kurz erwähnt habe, studio.azureml.net. Mhm. Haben das vorher ja auch schon gesehen mit dem Video und dem Seahawks-Trikot.
Absolut, ja.
Was dir ja auf jeden Fall sofort auffiel. Und dann noch weitere Tutorials und Dokumentationen. Mhm. Gehen wir mal hier auf mein Workspace. Und bevor wir da jetzt irgendwie Experimente erstellen, möchte ich noch mal kurz hervorheben. Also hier, das hier mit diesem Ordner, da sehe ich dann auch andere Workspaces, auf die ich Zugriff habe. Mhm. Nicht alle sind von mir, weil eigentlich von mir sind nur hier Olivia K. Gaming und Olivia K. ML, mhm. Wie wir das ja in meinem Managementportal gesehen haben. Andere sind einfach auch die von anderen Kollegen, die mir zum Beispiel ihr Modell kurz zeigen wollten und oder wo ich einfach nochmal was nachgucken wollte, hey, wie habt ihr das denn gemacht? Und dann haben sie mich einfach gleich auch eingeladen. Genau. Wenn wir dann jetzt ein Experiment erstellen möchten, müssen wir wie in diesem Azure Management Portal einfach auf Neu klicken und sehen hier dann schon mal eine Fülle an Beispiel-Experimenten. Hier, bevor wir auf Experimente gehen, möchte ich nochmal kurz hervorheben, dass wir hier auch einen Datensatz rein importieren können. Hier müssen wir dann einfach nur spezifizieren, was das für ein Datensatz ist oder wo der zu finden ist. Und hier sehen wir dann auch, was das für ein Typ von Datensatz mhm. ist. Also was für ein Format meine ich.
Aus dem CSV-Export genau. aus einer Datenbank würde gehen. Was ist jetzt da deine Guidance? Das ist jetzt ein Browser-Upload, das heißt, 2 Terabyte werde ich wahrscheinlich nicht hochladen können.
Ich glaube, wenn du das über diese Trial-Funktion machst, dann ist der Limit erstmal bei 10 Gigabyte.
Mhm. Okay.
Allgemein gesprochen, ich meine, wenn es wirklich um ein Machine Learning-Modell geht, machen wir das jetzt nicht mit Petabytes oder Terabytes an Daten. Wir reden da eher von kleineren Datensätzen, die dann schon, schon vorgesäubert wurden und wirklich mhm. die relevanten sind. Natürlich, also man kann Transformation oder die Säuberungen auch in Azure Machine Learning selber auch machen. Ihr werdet selber sehen, ja, das ist möglich. Aber es gibt natürlich auch ein paar schnellere Wege. Man kann das auch im Voraus machen, bevor man die Sachen oder bevor man die Daten in Azure Machine Learning rein importiert.
Also das Beste wäre eigentlich, wenn ich jetzt eine Standard-Datenbank-Sicht habe, ich mache meine ETL-Skripte, ich bereinige meine Daten, ich bringe die schon mal in eine anständige Form und dann exportiere ich diese Daten als CSV-Datei und die kann ich dann eben hier hochladen.
Genau.
Oder kann ich sie auch über beispielsweise ein Blob Explorer quasi hochladen und dann referenzieren?
Genau.
Kann das auch gehen? Okay,
ja,
super.
Ja, das geht mhm. auch. Das kann ich gleich auch noch zeigen. Oder eigentlich könnte ich das jetzt sofort zeigen, wenn wir ja ein Blank Experiment dann hier erstellen.
Okay.
Was du jetzt gerade erwähnt hast, ob man also erstmal in einem Blob Storage hochladen, das geht natürlich auch. Dafür gibt es extra so ein Modul, das Reader heißt. Hier zum Beispiel auf der linken Seite sehen wir erstmal so einen Katalog, die ja mhm. schön gruppiert sind. Bei Reader, das wäre dann typischerweise Data Input and Output. Und wir sehen hier einmal ein Reader-Modul und Writer-Modul. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir unsere Ergebnisse schon haben, können wir die dann auch wieder abspeichern in irgendeinem Blob Storage, was wir dann von der anderen Seite dann irgendwie auch referenzieren können.
Sehr cool.
Ich nehme mal hier kurz ein Reader-Modul und dann hier auf der rechten Seite sehen wir dann auch die Möglichkeiten. Also wenn du dich noch dran erinnerst mit diesem Workflow, hier diesen grünen, blauen, grünen Kasten, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Und hier, wenn das jetzt in der Cloud schon ist, hier Hive Query, das also heißt, du hast da schon dein HD Insight Cluster, hast deine Hive Query schon laufen lassen und hast deine Tabellen oder Azure SQL Datenbank, Azure Table und so weiter und so fort. Das ist alles möglich. Bei Azure Blob Storage zum Beispiel kann das ja dein Konto sein oder es könnte auch etwas publik sein. Mhm. Zum Beispiel in der Azure Machine Learning Dokumentation gibt es, Also ist schön erklärt, was es denn da schon für Beispielexperimente da sind. Und da sind auch viele Datensätze schon vorhanden, die frei zugänglich sind und ja auch in dem Blob Storage abgespeichert sind. Das zum einen, ich meine, ein ziemlich gutes Machine Learning Repository sozusagen ist das von der University of California in Irvine. Mhm. Die haben da hunderte von Datensätzen. Und da könntest du zum Beispiel auch hier die URL-Adresse einfach angeben und dann wird das auch rein importiert. Genau, das dann eben zu, ja, wenn wir Sachen lesen wollen. Hier möchte ich jetzt ein bestimmtes Beispiel durchgehen oder ein Experiment erstellen. Mhm. Und zwar die Idee hierbei ist, oder hier nochmal auf der linken Seite sehen wir nämlich auch schon Saved Datasets. Das sind alles Datensätze, die einfach frei zugänglich sind, die zum Teil eben von diesem Machine Learning Repository auch übernommen wurden, aber jetzt nicht alle Millionen Datenpunkte, sondern eher so eine Untermenge von diesen Datensätzen, die da vorhanden sind. Und hier können wir natürlich alles Mögliche durchgehen. In dem Video, was du da siehst, in dieser Homepage von Machine Learning Studio, wird sehr oft eben dieser Datensatz genommen. Adult Census Income Binary Classification, das heißt, über mehrere von Zehntausenden Menschen wurden bestimmte Werte erfasst, wie auch ihr Einkommen, aber Einkommen eher unter 50.000 oder über 50.000. Und das kann ich auch wärmstens empfehlen, das Experiment mal durchzugehen. Machen wir jetzt hier nicht, aber wir machen ein ähnliches Experiment. Ähnlich insofern, dass wir eine binäre Klassifizierung machen, weil es das Simpelste ist und ja, komplexere Experimente können dann in künftigen MVA-Kursen auch behandelt werden. Was wir hier jetzt machen oder was wir an Daten hernehmen werden, sind Flight Delays Data. Also ich weiß, dass du ja auch sehr gut unterwegs bist. Und wie hasst man das jedes Mal, wenn man dann irgendwie im Flughafen erscheint und dann heißt es auch schon wieder verspätet. Mhm. Das möchte man eigentlich am liebsten vermeiden und eigentlich möchtest du ja schon im Voraus wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, richtig, ja, dass jetzt mein Flieger verspätet sein wird.
Ja.
Hier wollen wir das aber ein bisschen simpel machen. Wir wollen nur rausfinden, ob jetzt unser Flug 15 Minuten später landen wird oder innerhalb der 15 Minuten landen wird. Dementsprechend ist das eine binäre Klassifizierung, also unter 15 Minuten oder über 15 Minuten. Wir können uns auch mal die Daten genauer angucken, was denn hier vorhanden ist. Wie machen wir das? Wir gehen einfach mit der Maus über diesen Punkt, klicken da drauf und sehen, ah, okay, zum einen können wir das herunterladen oder wir visualisieren das. Mhm. Wir machen das einfach mal als Visualisierung. Und sehen erstmal, okay, das hat doch schon einige Datenpunkte, also mehr als 2 Millionen und 14 Spalten. Mhm. Also irgendwie 14 Werte, die da jetzt irgendwie relevant sein sollten. Das Jahr, Monat, Day of Month, also 1 bis 30 oder 31, Day of Week und so weiter und so fort. Ich zoome mal hier ein bisschen raus und sehen hier natürlich viele, viele weitere Komponenten. Hier zum Beispiel Depth-Time für Departure-Time, dann wie sehr jetzt der Flug schon von vornherein verspätet war, dann hier auch unter 15 Minuten oder über 15 Minuten, wann es landen sollte, ob es, um wie viel die Landung jetzt verspätet war und so weiter und so fort. Natürlich weiß man, dass, also wenn ein Flieger später losfliegt, dann landet der natürlich auch später. Mhm. Ist ja eigentlich logisch. Von daher werden wir natürlich im Nachhinein den Datensatz ein bisschen säubern, insofern, dass wir bestimmte Spalten einfach rauskicken.
Okay.
Genau.
Wofür sind denn diese lustigen Grafiken unterhalb der Zeilenbeschreibung?
Gut, dass du das erwähnst. Das hätte ich schon fast vergessen. Also ja, genau. Wenn wir einfach auf eine Spalte klicken, sehen wir hier auf der rechten Seite weitere statistische, naja, Messungen. Mean, also der Durchschnitt, Median, Minimum, Maximum und so weiter und so fort. Hier in diesem Fall habe ich natürlich eine Spalte rausgewählt, die entweder 0 oder 1 ist. Das sehen wir hier auch an Unique Values. Es gibt nur 2 Unique Values. Was interessanter ist, ist, dass hier weiter unten so eine Art Histogramm. Und das ist natürlich ziemlich einfach gemacht. Man muss da nur klicken. muss dann nicht extra irgendwie in Excel dann ja, einen Chart auswählen und das dann irgendwie visualisieren. Das wird hier einfach automatisch gemacht. Nehmen wir mal hier die andere Spalte, und zwar um wie viele Minuten denn die Flüge meistens verspätet sind. Ich scroll mal hier ein bisschen weiter höher. Also wir sehen, es gab da schon ja, viele verschiedene unterschiedliche Werte, also 979. Wir sehen aber hier auch, okay, es fehlen doch schon einige Werte, also Missing Values. Und das ist natürlich auch Teil von der Säuberung sozusagen, was man denn jetzt mit solchen Werten macht. Sollte man die jetzt einfach rauskicken oder ersetzen? Hier in dem Fall, einfach weil wir schon so einen riesen Datensatz haben von mehr als 2 Millionen, kann man ruhig auch hier auf diese fast 30.000 Datenpunkte verzichten. Mhm. Also werde ich dann später nochmal drauf eingehen. Und dann hier ist natürlich auch so ein Histogramm zu sehen. Glücklicherweise sind jetzt die meisten Flüge nicht allzu verspätet. Einige sind anscheinend sogar überpünktlich, weil die eine negative Zahl da oder negative Anzahl an Minuten an Verspätung da haben. Auch interessant. Genau, das ist, also wir fangen erstmal hiermit an. Was ich auch noch kurz hervorheben möchte, ist, wir haben hier natürlich auch so zwei Spalten tatsächlich. Einmal Origin Airport ID und Destination Airport ID. Mhm. Okay, alles interessant. Aber weißt du jetzt hier die ID von unserem Münchner Flughafen? Nee, oder?
Lass mich Bing fragen.
Das musst du nicht unbedingt machen. Also, aber du siehst, es ist jetzt eigentlich nicht ganz so komfortabel. Aber das ist kein Problem, weil es gibt dafür ja auch noch einen anderen Datensatz, der ein bisschen weiter oben hier zu finden ist. Und zwar Airport Codes Dataset.
Ach super, okay.
Das können wir dann einfach hier reinschieben. Das ist jetzt mega groß hier. Ich zoome ein bisschen raus. Und können das auch mal kurz angucken, was denn da alles drin enthalten ist. Und ja, ganz angenehm, hier sind die Airport-IDs, dann was das für eine Stadt ist, wo das vorhanden ist, also in welchem Bundesstaat. Man muss natürlich auch anmerken, die meisten Datensätze sind eher so US-basiert. Deswegen, also selbst wenn du die ID von unserem Münchner Flughafen wüsstest, würde uns das jetzt hier nicht unbedingt helfen, weil das wahrscheinlich nicht in dem Datensatz vorhanden ist.
Verstehe, aber wenn du nach Dead Horse fliegen willst, wie ich hier sehen kann, dann ist es überhaupt kein Problem.
Dead
Horse. Der ist bei 14.709.
Herrlich, okay. Ja, man lernt immer noch was Neues dazu. Genau, aber was uns dann letztendlich eher interessieren würde, ist eigentlich nur die Stadt. Den Staat und so, das kann man sich auch schenken lassen. Mhm. Genau. Okay, dann fangen wir mal an mit ein bisschen hier reinigen und transformieren und so weiter und so fort. Als erstes sollten wir diese Datensätze vorsichtshalber nochmal als Datensatz converten oder konvertieren. Was das hier eigentlich macht, also was jetzt hier wahrscheinlich nicht wirklich nötig ist, weil das sowieso Datensätze sind, die schon da abgespeichert sind. Aber im Fall aller Fälle kann man das ja machen. Es geht nur sicher, dass das ein Datensatz, mit dem Azure Machine Learning auch zurechtkommen kann. Hier auf der rechten Seite kann man unter anderem hier schon sagen, okay, was für Werte wir ersetzen möchten und so weiter und so fort. Aber das belassen wir jetzt erstmal bei None. Und das Gleiche können wir dann auch mit dem anderen Datensatz machen. Also idealerweise wollen wir beide Datensätze irgendwie ein bisschen reinigen und zum Schluss dann natürlich irgendwie vereinen. Mhm. Ne? Okay, aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei diesem Flight Delays Data, weil da sind natürlich viele Spalten, die nicht wirklich nötig sind. Warum nicht unbedingt nötig? Wir gehen nochmal hier auf den Datensatz rein. Hier zum Beispiel bei Ja. Dann sehen wir hier auf der rechten Seite ja schon ein paar Statistiken und sehen, okay, das sind jetzt eigentlich nur Daten zu dem Jahr 2013.
Okay.
Das heißt, diese Spalte sagt uns jetzt überhaupt nichts aus. Ne? Mhm. Das heißt, können wir rauskicken. Was wir sonst noch rauskicken würden, ist halt, was wollen wir rauskicken? Also ja, wir wollen alle Sachen zu den Departure jetzt eigentlich rauslassen. Weil was uns jetzt nur interessiert ist, ob der Flug 15 Minuten später landen wird oder innerhalb von 15 Minuten landen wird. Mhm. Und wenn wir diese beiden Spalten mit reinnehmen würden, dann wäre das ja eigentlich so gut wie Schummeln. Weil sobald du weißt, okay, es fliegt ein bisschen später, dann weißt du eigentlich schon sofort Bescheid, dass du etwas später landen wirst. Und wir lassen auch all die Flüge raus, die gecancelt wurden. Ne?
Okay.
Genau, das können wir mal machen. Wir kicken diese Spalte auch raus, also Arrival oder Delay of Arrival, einfach aus dem Grund, um Sachen so einfach wie möglich zu machen. Mhm. Wir möchten nur wissen, unter 15 Minuten oder über 15 Minuten. Und das war's. Wie wir das jetzt rauskicken, machen wir dann hier bei Data Transformation und dann hier auf Manipulation und sehen dann, okay, hier gibt es doch schon einige Module, die man später auch hernehmen könnte. Ich sehe hier auch gleich Join, also wenn wir die beiden Datensätze verbinden möchten. Was uns jetzt interessiert, ist tatsächlich Project Columns, also Project für Projizieren. Welche Spalten wollen wir jetzt rein projizieren und welche nicht rein? Mhm. Das ziehe ich dann einfach mal rein und also ich nenne Azure Machine Learning Studio auch immer gerne so als Visio für Data Scientists. Man muss jetzt eigentlich gar nichts programmieren, es ist einfach nur Drag and Drop. Wir sehen, okay, Value Required, ja natürlich, ich will ja wissen, was sollen wir herauskicken. Gehen wir dann hier auf Launch Column Selector. Hier gibt es einige Optionen. Also wir können erstmal sagen, also wir können eine Blacklist erstellen oder eine Whitelist. Mhm. Hier in dem Fall wollen wir eine Blacklist erstellen, also eine Liste von Sachen, die wir rauskicken wollen.
Okay, macht Sinn.
Deswegen begin with all columns und wollen bestimmte Sachen ja exkludieren oder ausschließen. Hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Wir können hier Column Names oder Indizes, also ein, zwei, also ich weiß jetzt nicht ungefähr, also ich weiß nicht unbedingt, genau, ob das jetzt fünfte Spalte oder sechste Spalte war. Wir können hier auch zum Beispiel alle möglichen Spalten ausnehmen oder rausnehmen, die irgendwie eine Zahl haben und so weiter und so fort. Wir bleiben bei Column Names. Und was ganz schön ist, hier gibt es dann auch gleich so eine Dropdown-Liste. Das heißt, du musst dir noch nicht mal all die Spaltennamen wirklich merken. Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen Year rauslassen. Was wollen wir noch rauslassen? Departure Time wollten wir, Departure Time wollten wir beibehalten. Was wir rauslassen wollten, war Departure Delay. Departure Delay jetzt unter 15 Minuten. Arrival Delay wollten wir auch rauslassen. Arrival Time lassen wir auch zunächst mal raus. Und war da noch was? Ach so, ja genau, ganz zum Schluss Cancelled. Genau, da haben wir jetzt eigentlich unsere Sachen ausgewählt, die wir rauskicken möchten. Fertig. Und als nächstes war da ja etwas, also haben wir ja gesehen, dass in einer Spalte extrem viele Missing Values waren. Also es fehlen irgendwelche Werte. Sie sind jetzt irgendwie Fragezeichen oder so ähnlich. Was macht man denn jetzt mit denen? Und hier sieht man dann das Modul Clean Missing Data. Also auch einfach reinschieben. Hier einen Pfeil reinschieben und dann nachgucken, hier auf der rechten Seite, was man denn da machen kann. Also man kann tatsächlich bestimmte Spalten herauswählen. Mhm. Wir lassen es so einfach wie möglich. Wir sagen einfach, sobald irgendwo ein Wert fehlt, wollen wir diesen gesamten Datenpunkt oder die gesamte Zeile einfach herauskicken. Mhm. Können wir uns hierbei auch leisten, weil es ja ein riesen Datensatz ist. Dann könnten wir die entweder, ja, ersetzen mit einem Wert, aber wir wollen das einfach hier remove entire row, also die ganze Zeile rauslassen. Mhm. Genau. Dann als nächstes haben wir ja unsere, also diese eine Spalte unter 15 Minuten oder über 15 Minuten. Wir wollen das erstmal, naja, wirklich als, also kategorisch machen und nicht, dass das numerische Daten sind, numerische Werte. Dafür gibt es dann dieses Modul namens Metadata Editor. Okay, jetzt haben wir hier zwei Outputs von Clean Missing Data. Welches von dem nehmen wir denn jetzt? Dafür kannst du einfach hier mit der Maus drüber hovern sozusagen und sehen, ah okay, das erste gibt sozusagen den gereinigten Datensatz her und das rechte ja, eine Transformation. Also uns interessiert uns eigentlich nur der Datensatz. Wie gesagt, hier dann auch wieder Value Required. Was sollen wir denn da angeben? Wie gesagt, wir wollen diese eine Spalte, also diese eine ganz spezifische Spalte, und zwar Arrival Delay 15, wollen wir in eine kategorische Spalte machen. Also entweder 0 oder 1. Dafür gucken wir uns dann das hier rechts nochmal an. Also wir wollen den Datentyp jetzt nicht ändern. Was wir machen wollen, ist ja eben Make Categorical. Und das war's dann. Wir können das hier zum Beispiel auch anders nennen. Magst du das irgendwie anders nennen oder sollen wir das dabei belassen, also den Spaltennamen?
Arrival Delay vielleicht.
Also man kann das auch irgendwie so machen, ne?
Okay.
Genau. Jetzt haben wir eigentlich unseren Datensatz mehr oder weniger gereinigt oder die irrelevanten Sachen herausgekickt. Mhm. Jetzt könnte man die ja eigentlich vereinen, ne? Einmal die Flugdaten wie auch die Airport-IDs. Mhm. Und hier gibt es dann eben diesen Join.
Ein Join, genau, okay.
Und wie zu erwarten, gibt es hier zwei Inputs, ne? Dataset 1, Dataset 2. Okay, das ist das eine. Ich zoome mal ein bisschen raus und wir wollen das zweite hier reinschieben. Natürlich sind da auch weitere Werte zu erwarten. Einmal, was sollen wir mit dem ersten, also welche Spalten sollen sich denn da jetzt vereinen? Deswegen Launch Column Selector. Und was eigentlich hier gemeinsam ist, also wir wollen jetzt wissen, was denn jetzt hinter diesem Origin Airport ID steckt, was für eine Stadt dahinter steckt. Deswegen klicken wir nur da drauf. Das war's erstmal. Und für den zweiten Datensatz, also den Datensatz mit den Airport IDs, sehen wir, okay, natürlich, das, was sie gemeinsam haben, ist die Airport ID. Und das war's. Hier natürlich Match Case und das ist ein Inner Join. Hier können wir hier Keep Right Key Column in Joint Table. Also das hieße, da werden dann auch eine Airport ID Spalte hinzugefügt. Ist nicht nötig. Deswegen lasse ich das einfach mal raus. Mhm. Und wir haben das jetzt nur mit dem, also von dem Startflughafen aus gemacht. Wir möchten das gleiche ja auch mit dem Landeflughafen machen. Also aber bevor wir das machen, mache ich auch wieder hier so ein Project Columns. Warum? Weil mich jetzt diese ganzen Sachen mit, also diese ursprüngliche Origin Airport ID interessiert mich nicht mehr. Eigentlich will ich nur diese Stadt da behalten. Ne? Deswegen wähle ich hier nochmal aus und sehen dann auch schon hier, mehr Spalten hinzugefügt. Genau die Spalten, die wir jetzt hier von dem zweiten Datensatz hier dazu bekommen haben. Mhm. Okay, also das, was rauskickt, was wir jetzt rauskicken würden, ist Origin Airport ID, ist ja nicht mehr relevant. Hier ist, City wollen wir behalten, weil wir sagen dann einfach, wir wollen jetzt von Dead Horse oder von Chicago aus fliegen.
Definitiv, ja.
Also das wirst du definitiv später testen, ne? Aber der Bundesstaat ist nicht nötig und jetzt der Name von dem Flughafen auch nicht.
Echt?
Also, nee, also ich meine, die Stadt heißt ja sowieso Dead Horse. Da muss jetzt nicht nochmal irgendwie Dead Horse Airport oder so dazustehen.
Okay, fair enough.
Also da sieht man, dass jetzt zum Beispiel hier diese letzte Spalte eigentlich nicht mehr ganz so relevant ist, weil diese Spalte sagt genau das Gleiche aus wie die City-Spalte. Deswegen würde ich das jetzt auch rauskicken.
Wie ist es jetzt, wenn eine Stadt zwei Flughäfen hat? Zum Beispiel Berlin, Tegel und...
Da kann ich ja zum Glück davon sagen, dass der Datensatz jetzt nur auf US-basierten Flughäfen...
Okay, und da gibt es keine...
Aber ja, das stimmt schon. Ja, eigentlich könnte man da auch den Namen da hinzufügen.
Na, meint, aber schmeiß raus. Ja, passt schon. Ich wollte ja nur mal gefragt haben.
Ja, aber ist ein fairer Punkt. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir wollen das so simpel wie möglich machen. Das ist egal, von welchem Flughafen von New York aus jetzt geflogen wird.
Wer weiß, ob Dead Horse zwei Flughäfen hat?
Recht unwahrscheinlich, aber das wirst du bestimmt auch gleich hier nachgucken.
Ja, werde ich.
Das ist mir noch nie aufgefallen, dass da Dead Horse dabei ist. Genau, als nächster Schritt wäre natürlich, wir können dann das gleich auch irgendwie verbinden mit anderen Sachen, also mit dem zweiten Datensatz. Aber bevor wir das machen, also nochmal ein bisschen säubern ist nicht unbedingt nötig, aber ich meine, das eine ist jetzt gespeichert als City. Wir wollen diese Spalte jetzt einfach umbenennen. Deswegen hier nochmal dieser Metadata Editor. Benennen wir dann jetzt irgendwie City of Departure oder so ähnlich. Ne? Mhm. Achso, und hier sehen wir, dass ich da wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht habe, weil jetzt sind da nur die drei Spalten zu sehen, die wir eigentlich ausschließen wollten. Das liegt daran, weil wenn wir nochmal zu Project Columns gehen, habe ich vergessen, dass ich ja eigentlich eine Blacklist erstelle.
Du hast eine Whitelist erstellt. Okay, okay, verstanden.
Deswegen muss ich das nochmal abändern, hier Exclude und dann nochmal von vorne hier eingeben, Origin Airport ID, State and Name. Und das war's. Genau, dann gehen wir hier nochmal auf Metadata Editor. Und ja, sehen natürlich das, was wir eigentlich erwartet haben. Wir wollen nämlich hier City umbenennen. Und zwar, also wir lassen alles dabei, nennen es nur noch hier City of Departure. Okay, jetzt können wir endlich das Gleiche eben auch mit dem City of Departure machen. Ich kann es mir ein bisschen einfacher machen, indem ich weil das ja eigentlich der gleiche Prozess ist, kopiere ich einfach diese drei Module. Und natürlich ist dieser Pfeil hier falsch, weil es sollte ja von hier aus kommen. Deswegen einfach hier reinziehen und das wird dann auch automatisch gleich ersetzt.
Okay, das ist jetzt über Steuerung C, Steuerung V gemacht, vermutlich.
Genau.
Mal. Okay.
Es geht auch einfach hier mit Rechtsklick und, also ja, jetzt hier gerade nicht, aber jetzt hier auf Copy.
Mhm, okay, passt, wunderbar.
Aber ja, also da ist man dann ganz erleichtert, dass die Keyboard-Shortcuts dann auch gut da klappen. Hier müssen wir das natürlich ändern. Es sind nicht die Origin Airport ID und das merkt dann auch an, hey, da stimmt was nicht. Das ist nicht mehr da. Hier nehmen wir dann natürlich den hier Destination Airport ID. Und das war's. Hier lassen wir das bei Airport ID, weil das da so vorhanden ist, bei dem zweiten Datensatz. Dann bei Project Columns müssen wir hier wieder auch etwas anderes hier rausnehmen. Und zwar Destination Airport ID. Und das war's. Hier sehen wir auch wieder State und Name, was wir ja vorher bei Origin Airport ID rausgenommen haben, ist wieder dazugekommen, einfach weil wir ja gerade hier die beiden Datensätze da miteinander vereint haben. Und dann hier zum Schluss nochmal, also hier heißt es dann auch wiederum City, nur wollen wir das dann umbenennen in City of Arrival. Mhm. Genau. Jetzt haben wir eigentlich zum größten Teil das ja schon gereinigt. Ich kann noch mal nachgucken. Oder ich habe ja, glaube ich, etwas rausgenommen. Ach so, ja genau. Also, was hier nämlich noch fehlt, ist, wir haben diese eine Spalte, wo die Abflugzeiten festgehalten sind. Und die behalten wir ja auch noch dabei. Das Problem mit solchen, mit dieser Spalte, die suche ich mal kurz hier raus, genau, die ist natürlich recht spezifisch. Spezifisch insofern, also 8:37 heißt, der Flug geht um 8:37, dann 17:05, dann 6 Uhr, 16:30 und so weiter und so fort. Wir können das dabei belassen, aber wir können es ja noch ein bisschen simpler machen.
Okay.
Wir wollen einfach nur wissen, hey, in welchen Stunden, Segmenten oder Stundeneimern sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Flug sich jetzt verspätet.
Spots, ich will gerade auch das Wort Zeit.
Also auf die volle Stunde.
Genau, wie ist, was du meinst.
Genau. Aber, und hierbei gibt es also gibt's dann auch weitere Module, die Apply Math Operation heißen. Und das werden wir dann jetzt hier vornehmen, damit wir das dann sozusagen auf die volle Stunde abrunden.
Okay.
Dazu gehen wir nochmal hier auf die linke Seite und sehen hier bei Statistical Functions Apply Math Operation. Das können wir dann einfach hier reinziehen. Um das auf die volle Stunde zu bringen, müssen wir erstmal diese Spalte allgemein durch 100 dividieren. Dann haben wir ja so eine Kommazahl und dann wollen wir diese Ziffern hinter der Kommazahl, hinter dem Komma einfach rauskicken. Das sind dann eben zwei Schritte. bei dem ersten Schritt einfach durch 100 dividieren. Dann hier wieder auf der rechten Seite gibt es hier einige unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist eine normale Operation, quasi. Hier gibt es dann auch diese Basic Operations. Wir wollen hier divide, also dividieren. Wir wollen nicht alle Spalten jetzt irgendwie dividieren, bloß nicht. Was wir nur machen möchten, ist, wir wollen, wie gesagt, hier Departure Time um 100 dividieren. Ganz wichtig, wir sollen nicht hier Result Only, also als Output Mode, weil das hieße, dass wir dann tatsächlich also alle Datensätze oder alle Datenpunkte auf einmal nicht mehr da haben, sondern nur noch diese eine Spalte. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir können das natürlich dranhängen, aber eigentlich wollen wir das ursprünglich ja nicht haben, deswegen einfach hier in place.
Okay.
Genau. Und dann, also wir haben das jetzt durch 100 dividiert und als nächstes wollen wir das ja abrunden, weil uns diese Kommazahlen nicht interessieren. Deswegen hier nochmal eine Apply Math Operation. Category und hier sehen wir Rounding. Hier einfach auf Floor, weil wir wollen das auf die nächste Integer-Zahl abrunden. Und wie gesagt, das Gleiche, nicht alles auf einmal oder nicht alle Spalten, sondern nur diese eine Spalte. Gehen hier nochmal auf Column Names und nehmen nochmal diese Spalte, die ja schon durch 100 dividiert wurde. So. Das heißt, also eigentlich sind wir jetzt schon fertig mit unserem, naja, Reinigen des Datensatzes. Wir haben hier unsere Werte zu den, wir haben unsere Flugdaten, haben dann die Abflugszeit einfach abgerundet auf die Stundenzahl. Wir haben auch keine Airport-IDs mehr, sondern haben dafür die Städtenamen hergenommen. Genau, und eigentlich basiert auf all diesen Werten möchten wir vorhersagen oder wollen wir berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Flug irgendwie 15 Minuten später landen wird oder innerhalb von 15 Minuten landen wird.
Ich habe vorher gesehen, du hast einmal kurz so eine Preview gezeigt, aber da bist du nicht mehr ganz hochgegangen zu dem Datensatz, sondern bist direkt auf den Datensatz gegangen. Das heißt, nach jeder Transformation, die wir hier durchführen oder nach jeder Operation, die wir anwenden auf Daten, kann ich mir auch das Resultat schon mal als Preview anschauen?
Das leider nicht. Also ja, ich bin kurz nach oben gegangen, um nochmal sicher zu gehen, wie denn der ursprüngliche Datensatz nochmal aussah.
Okay.
Normalerweise kann man schon, also wenn ich jetzt hier klicken würde, kann man hier später hier Visualize nochmal drauf gehen.
Mhm.
Geht jetzt gerade nicht, weil natürlich muss das Experiment erstmal laufen.
Okay, verstehe.
Sobald es einmal durchgelaufen ist, kann man sich die dann auch näher angucken. Mhm. Man kann hier zum Beispiel auch das als Datensatz abspeichern, weil man jetzt nicht diese Transformation immer wieder nochmal durchgehen möchte.
Okay, cool.
Aber das ist natürlich nur möglich, wenn man hier unten nochmal, also einmal auf Run gedrückt hat.
Okay.
Können wir natürlich auch machen. Kostet natürlich so ein bisschen Zeit.
Mhm.
Und eigentlich fängt jetzt hier wirklich der spannende Teil an.
Genau, dann lass uns einfach